Wenn Google Ads im Frontend solche Fehler macht, Alter, was passiert dann im Backend?
Oh mein Gott.
Gar nicht geil. Überhaupt nicht geil. Aber diesen Fehler hatten wir. Wie trivial und dumm ist dieser Fehler? Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Und zwar geht diese Folge hier heute 40 Minuten. Das ist mal wieder lange. Aber wir haben auch alle News, die man irgendwie so im SEA und ich sag mal PPC-Universum und vor allen Dingen auch so im E-Commerce-Universum finden kann. Es geht um WhatsApp heute, es geht um Instagram heute, was die so ändern. Das gehört ja alles so zu Facebook. Es geht um Google Ads, Analytics, es gibt jetzt die neue Version Analytics 4.0, was es damit auf sich hat, das erzählen wir hier heute in der Folge. Also es geht um wirklich fast alle Dienste, die irgendwelche neuen Sachen haben, inklusive auch Merchant Center, das habe ich jetzt vergessen, Merchant Center auch noch, also alle haben irgendwie Neuigkeiten und darum geht's heute im November 2020, los geht's.
Wir haben gerade schon darüber geredet hier, das ganze Thema Shopping, Online-Shop erstellen, gerade ziemlich durch die Decke geht. Extrem viele Leute wollen ja einen neuen Online-Shop jetzt erstellen. Gerade durch Corona, glaube ich, haben sich viele jetzt auch mit dem Thema auseinandergesetzt und sich überlegt, wie kann ich ein eigenes Business vielleicht nebenher aufbauen. Online-Shops ist da, glaube ich, was, wo viele dann dran denken. Und es sieht man halt auch, ich habe da jetzt keine Informationen, aber ich glaube, die Aktienkurse von Shopify und sowas, sind die in der AG? Ich weiß nicht. Aber
ja.
Ich glaube schon.
Ja, Shopify-Aktie ist eine der krankesten, beliebtesten, die es, glaube ich, so gibt, gerade so in unserer Szene. So, ne? Ich glaube, die ist jetzt bei 784 Euro. Warte mal, ich gucke es mir mal auf ein Jahr jetzt an. Ja.
Ja,
absolut, ganz krank.
Seit März übel verdreifacht.
Genau, Maximum sieht man, also 2018 bis 2019 sich verdoppelt. Dann hat sie sich hier von 120 Euro 2019 Anfang bis Anfang 2020 auf 369, also fast verdreifacht. Also ich rechne jetzt nicht hier so krass, aber jetzt Anfang 2020 369 Euro bis jetzt auch wieder 784 Euro.
Ehrlich?
Okay. Ja.
Mich nervt es total, dass ich mich mit dem ganzen Thema Aktien noch nie vorher so auseinandergesetzt habe. Ich bin jetzt gerade erst dabei, mich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber wenn man da sich in bestimmten Branchen ein bisschen auskennt, dann kann man sowas relativ leicht, finde ich, vorhersehen, ehrlich gesagt. Also wenn du mir im März gesagt hättest, wenn du drinnen gewesen wärst im ganzen Aktienthema, wüsstest du doch, dass Shopify nach oben geht. Weißt du, was ich meine? Das ist doch total No-Brainer, oder?
Ja, das hätte man schon wissen können, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ja. Also, oder wusste ich auch vor einem Jahr, dass ich noch verdoppeln könnte. Ja. Also, jetzt, ich muss echt sagen, also bei, wie steht zum Beispiel die Facebook-Aktie? Facebook auch, also die ist 235 Euro, ne? Ja, also, guck mal, bei 784 Euro würde ich sagen, ist irgendwie Schluss auch bei so einem Markt. Also, ich fand auch bei 250 Euro, da musste ich vorsichtig sein, weil es ist nicht ein No-Brainer, dass zum Beispiel bei 250 Euro das Ding sich noch verdoppelt. So, da können Skandale rauskommen und so weiter.
Ja,
und
ja,
schon.
Das stimmt.
Also das stimmt. Vorsicht. Also in Betracht auf die Facebook-Aktie zum Beispiel so, warum sollte Shopify als warum, das ist absolut überbewertet, Mann.
Du hast eigentlich recht, ja, die ist ja viel mehr wert als die Facebook-Aktie. Was geht?
Ja, deswegen. Wichtig ist da auch immer noch so die Marktkapitalisierung.
Vor allem, weil die,
ne?
Weißt du, Facebook kann ja locker ein eigenes Online-Shop-System integrieren in ihren Facebook-Ding. Weißt du, was ich meine? Theoretisch.
Ja, absolut. Ey.
Genauso wie sie jetzt angefangen haben mit Dating. Ich weiß nicht, die haben es jetzt gestartet. Dating-Plattform gibt es auch bei Facebook.
Habe ich auch gesehen, ja.
Aber
ja.
Wir sind jetzt schon am Anfang total abgeschweift von uns.
Nee, eigentlich nicht. Das steht auf meiner Liste hier. Instagram-Shopping.
Oh.
WhatsApp Shopping. Und Google hat auch so ein Paper, das können wir dann hier mal verlinken. Ich muss nochmal den Link dann raussuchen, aber da stehen auch so Daten wie, dass sich einige Suchvolumen jetzt die letzten Jahre, also dass sich vor allen Dingen so der Shopping-Markt in der USA vor allen Dingen, ne, immer so verdoppelt, verdreifacht, in bestimmten Branchen sich sogar irgendwie so versechsfacht hat. Und so, das ist total absurd, ey. So der Fashion-Markt irgendwie so von Weihnachtsgeschäft 2019 auf 2020 jetzt prognostiziert irgendwie verdoppelt, oder? Nee, ich glaube, Fashion war versechsfacht oder so. Okay. Also, und du denkst, what? ist so witzig. Ja. Ja, das ist so total krass, ey. Ja. Also, das merken dann natürlich auch Instagram und WhatsApp und so. Gerade WhatsApp, also es ist alles Facebook, ne? WhatsApp gehört Facebook, Instagram gehört Facebook. Geht total, meines Erachtens nach, fast schon ein bisschen zu krass in diese Richtung. Wenn du jetzt die Instagram-Beta vielleicht hattest, also bei mir wechselt das immer so bei Instagram. Ich habe mal unten rechts das Herz und mal habe ich den Shopping-Kanal. Das lag dann manchmal daran, dass ich die Beta hatte. Jetzt kam Jenny gestern zu mir und meinte so, Malte, hast du das gesehen? Und das hatte ich aber schon mal vor einem halben Jahr irgendwie. Auf einmal ist bei ihr unten, dann testen die das wohl auch bei manchen richtigen Instagram-Usern, glaube ich, also nicht nur bei den Beta-Usern, dass dann unten rechts statt ein Herz, das geht dann nach oben, also dieser Newsfeed von Instagram, dass man dann dort Shopping-Ergebnisse hat. Und dann kommt man da zu Instagram-Shopping.
Hatte ich auch schon, ja, war bei mir auch schon.
Ja, und daran sieht man, wie wichtig das für diese Plattform ist. Es ist natürlich schon ein bisschen krass. Also mich hat es heftig genervt dann in dem Moment, weil ich bin nicht auf Instagram, um zu shoppen. Aber es scheinen genug Leute dort sein, um zu shoppen. Und das muss man natürlich auch als Shopbetreiber immer im Auge behalten.
Du musst überlegen, die meisten, also was heißt die meisten, aber eine riesige Zielgruppe sind natürlich Frauen und Fashion bei Instagram. Und das ist ja perfekt geeignet für Online-Shopping.
Absolut, zu
kombinieren, vor allem, weil es eben was Visuelles ist. Und jeder, der einen Online-Shop im Fashion-Bereich hat und das nicht auf dem Schirm hat, macht einen großen Fehler, glaube ich.
Was das Thema WhatsApp-Shopping angeht, da gibt es jetzt wohl sowas wie, also ich habe es mir so erklärt, dass sie eine API anbieten dann sozusagen für Shopbetreiber, wo man seinen Katalog und seine Produkte wie Merchant Center einreichen kann. Wahrscheinlich funktioniert es einfach ganz simpel über den Facebook-Shopping-Katalog dann, ne? Also du legst im Facebook-Werbeanzeigen-Manager, in dem Business-Manager legst du einen Facebook-Katalog an, ne? Also WhatsApp gehört ja zu der Gruppe sozusagen, ne? Und dann verbindest du das eben mit deinem WhatsApp-Unternehmensaccount und kannst dann sozusagen deinen Kunden eine Telefonnummer anbieten. Die Kunden können dir schreiben, hey, kriege ich einen Katalog? Dann wird, oder es wird direkt automatisiert, wenn die Nummer geaddet wird, einen Katalog zugeschickt zu demjenigen, der die Business-Nummer addet. Und dann kannst du in dem Katalog Produkte raussuchen und direkt Nachrichten schreiben. Und da hat WhatsApp auch so ein Video zu gelauncht. Das empfehle ich dir mal anzuschauen. Ich habe das gestern auch geguckt, gestern war Sonntag, ich sitze auf dem Sofa, guck mir das an und Jenny sagt, Alter, wer will denn online Sofas bestellen? Klar, es gibt diesen Furniture-Markt, da haben die das nämlich im Video so gezeigt. Ich denke aber, das ist gar nicht so der relevanteste Markt so für Corona, weil, ey, Sofas online kaufen und das ist zwar geil und so, aber ja, ist jetzt, finde ich, gar nicht so das, wo die Leute wirklich viel Beratung brauchen, aber ich finde es auch super krass bei kleineren Stores. Wahrscheinlich unterschätze ich das aber so ein bisschen. Das ist so meine persönliche Erfahrung mit Sofas online kaufen, die ich die letzten Jahre so hatte. Also es funktioniert nie geil. Die Sofas sind meist kacke und man wird irgendwie abgezockt. Das ist meine persönliche Erfahrung, ne?
Wie viel Sofas hast du bitte bestellt?
Nee, also wenn du ein richtig teures Sofa bestellst, dann ja. Aber ich glaube, so die meisten, diese Designer nachmachen und so online, da musst du mal gucken, da sind halt auch viele von den Standardhändlern da in Spanien und sonst was. Und dann musst du dir mal die Bewertungen reinziehen von diesen größeren Sofa-Online-Stores. Das ist halt mega krass.
Sofa muss man schon ausprobieren, finde ich. Also
muss man eben, das ist halt, was ich meine. Das ist halt einfach, was ich meine. Also da will ich schon noch wenigstens einen Concept-Store haben und kann nicht über Chatten mich entscheiden für ein Sofa. Am Ende sitze ich das kacke und das werden die Leute auch rauskriegen, dass viele Sofas kacke sitzen. Aber egal, ich finde es super krass, WhatsApp zum Beispiel für, nehmen wir mal hier einfach ein Restaurant hier unten, wo du hinschreibst, schick mir noch mal deine aktualisierte Speisekarte, die ist immer aktuell. Und dann kann ich bei ihm online sozusagen ordern per WhatsApp und kann sagen, ey, ich hätte noch gerne ein Glas Wein dazu, was kannst du empfehlen? Und dann wird sofort sozusagen, dann wird sozusagen so ein richtiger Business-Kontakt ausgebaut zu dem Kunden, der immer und immer wieder online sozusagen sich beliefern lässt von einem Restaurant oder von irgendwelchen lokalen Läden, wo er direkten Kontakt bezüglich der Produkte haben möchte. Jonas zum Beispiel mit seinem Teeladen, ne, weißt du, dann kann man sagen, ey, welche Tees gibt's gerade neu im Sortiment? Und dann werden die Kataloge so ein bisschen geclustert in neue, in Evergreen-Produkte. Und dann kann man genau die Produkte zuschicken als Katalogsegment. Und dann kann man sagen, hey, guck dir genau die Nummer 3 an oder guck dir genau den Tee an, der ist richtig geil. Und dann kann man wirklich einen Kundenkontakt per WhatsApp ausbauen, indem man eben diese Features eben hat, dass man, also man kann sozusagen so richtig über die Produkte besser sprechen, über den WhatsApp-Chat dann. Und das ist halt mega geil. Also ich finde, das ist für viele lokale Unternehmen, für viele kleinere Businesses richtig interessant. Sicherlich auch für die großen Businesses so. Aber
Ich weiß nicht, ob Furniture das beste Beispiel war. WhatsApp, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich persönlich habe das nicht als Marketingkanal auf dem Schirm. Für mich ganz privat ist es auch eher ein Kommunikationsmittel nur für privat. Weißt du, was ich meine? Ich habe das noch nie im Kontext von von unternehmerischen Tätigkeiten gesehen und genutzt. Von daher ist es für mich nicht.
Doch, ist wirklich krass. Ich hatte mal in meinem Wenig Zeit für Fact-Podcast, ich habe jetzt den Content-Podcast, aber als ich damals den Wenig Zeit für Fact-Podcast hatte, da gibt es ja auch über 100 Folgen, glaube ich, da gibt es eine Folge mit dem Gründer auch von Rupti, Felix Deutsch, da reden wir auch schon über WhatsApp, das ist vor 2 Jahren gewesen. Und die haben nämlich auch, die haben ein cooles Produkt, so Caps, die man individualisieren kann, und die haben super Kundenkontakte sozusagen, also zu der Szene von sich selbst, also ne, die Leute haben es geliebt, sich mit denen über neue Patches auszutauschen und so. Und ich glaube, gerade solche Produkte, die einfach lebendig sind, da geht das richtig ab. Das ist richtig, richtig geil. Einfach mal in die Folge reinhören, weil ich weiß von, das ist keine, wenn ich die Folge jetzt nochmal so betrachte, die mit dem Felix Deutsch, da waren wir sicherlich nicht die größten WhatsApp-Profis und reden darüber, aber es zeigt immerhin, also ich kann jetzt noch bestätigen, 2 Jahre später, dass er davon völlig begeistert war und dass es geklappt hat für die. Also, dass es wirklich ein Working Concept war, über WhatsApp Kundenkontakt so zu halten. Also, es ist super geil.
Okay. Ja. Wir wollten heute ja noch ein paar Google Ads News durchgehen.
Auf jeden Fall.
Hast du was mitgehört oder soll ich anfangen?
Du kannst gerne anfangen. Ich habe immer was mitgebracht, Stefan. Ich habe auf jeden Fall was dabei, ja. Aber fang du mal gerne an.
Also das Erste, was ich jetzt noch mitteilen wollte, das wurde zwar schon lange angekündigt, aber wird jetzt umgesetzt. Und zwar wird das Ausgabenziel Klicks maximieren ab Januar nicht mehr verfügbar sein bei Google Ads.
Was nicht so schlimm ist, weil es nie gut funktioniert hat.
Ja, absolut, ja. Gott sei Dank gibt's das nicht mehr, ja. Also ich habe es einmal ausprobiert und war schockiert von den Ergebnissen. Vielleicht hat es für den einen oder anderen funktioniert. Also bei mir sind die CPCs so dermaßen in die Höhe geschossen, das war nicht mehr schön.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe eine ganz negative Erfahrung auch damit. Ich habe das mal einmal irgendwie aus Versehen, ich weiß nicht, was mich geritten war. Auf jeden Fall, der Kunde wollte dann nicht mehr mit mir persönlich, dass ich was an seinem Ads-Konto mache, als das mal eingestellt war. Wirklich, also, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir einmal passiert. Wäre mir nie wieder passiert, Klicks optimieren einzustellen. Aber ich glaube, es war einfach so, kam aus dem Kundendialog heraus, auch wieder jetzt 2 Jahre her. Es tut mir echt immer noch leid, dass ich das mal gemacht habe. Es war so, er hat gesagt, ja, wir wollen, es ist uns vor allen Dingen wichtig, viele Klicks zu haben. Und eigentlich wusste ich es damals auch schon, deswegen frage ich mich immer wieder, wie mich das geritten hat. Ich wusste auch schon, dass es einfach kein gutes Konzept ist. Also es ist kein gutes Optimierungsmodell, kein gutes Geburtsmodell. Geburtsstrategie heißt es, ne? Und ich habe es trotzdem mal eingestellt. Und es war gar nicht geil, wirklich gar nicht gut. Meiner Geschäftsbeziehung nachhaltig geschadet. Deswegen habe ich wirklich die persönliche Geschichte zu. Wer das nicht glaubt, bitte glaubt es mir.
Ja.
Aber jetzt verschwindet es ja. Also.
Genau. Aber man kann sich vorstellen, dass viele Anfänger da drauf reingefallen sind, auf diese, weil Klicks maximieren hört sich ja gut an. Hört ja an, so viele Klicks wie möglich zu kriegen. Das ist ja eigentlich das Ziel von den Leuten. Sie wollen so viele Klicks wie möglich haben. Dann klickst du auf Klicks maximieren, aber was das bedeutet, das wissen halt die wenigsten Anfänger und dementsprechend kannst du dir mit deinem Geld komplett verbraten. Ja,
ja, und ich könnte richtig fluchen, weil das Fiese ist, der CPC geht irgendwie immer noch um und ich habe halt auch wirklich da vor 2 Jahren nochmal an das Gute in dieser Geburtsstrategie geglaubt, dass es wirklich die Klicks optimiert, aber das Fiese ist ja, es hat nie das gemacht, was es tun sollte. Wenn ich sage Klicks optimieren, dann will ich eigentlich im Umkehrschluss, die meisten Klicks für das Budget haben, bedeutet ein gering CPC.
Ist es aber nicht.
Und das funktioniert aber nicht. Also
genau,
wenn wir.
Das ist genau das Gegenteil. Das ist genau, es ist immer auf Position 1, sich so viel wie möglich rauszuholen, sag ich mal, von der jeweiligen Auktion.
Das ist völlig bescheuert. Nee, es ist völlig bescheuert. Genau, so hat es nämlich funktioniert. Es hat einfach so viele Klicks wie möglich, wenn du dein Budget nach oben hin offen gemacht hast. Ja. Da ist nämlich Folgendes passiert. Vorher hatten wir für 20 Cent im Durchschnitt, für 10 Euro am Tag, Tagesbudget zum Beispiel, oder 20 Euro, also ganz wenig, ne, hatten wir für 20 Cent Klicks. Das kannst du dir ausrechnen. Das sind 5 mal 10, ne? Das sind 50 Klicks zum Beispiel, ne? Hatten wir eine gute Conversion Rate, es waren mehrere Conversions dann für 50 Klicks für 10 Euro. Und dann haben wir vielleicht 50 Euro investiert, dann waren es, ne, kannst du ja hochrechnen. So, ich gehe jetzt mal weiter mit 10 Euro, kann man sich gut vorstellen. Danach haben wir für 10 Euro, hat er halt Klicks optimieren gemacht. Wäre das Budget offen gewesen, hätten wir dann vielleicht 5.000 Klicks gehabt, hätten wir irgendwie 1 Million Marketingbudget gehabt. Was er aber gemacht hat, ist, wir hatten ja nur 10 Euro. Er hat dann immer an die erste Stelle das Ganze oder so gesetzt, dass er die meisten Klicks kriegt. Egal wie der CPC ist, und dann hatten wir halt auch 2 Euro und dann hatten wir nur noch, statt 50 Klicks hatten wir dann nur noch 5 Klicks.
Das meine ich damit. Du wirst genau das Gegenteil damit erreichen, ja.
Ja, und das funktioniert nicht.
Es sei denn, es gibt einen Case, wo das vielleicht Sinn macht. Wenn du unendliches Budget hast und immer nur jeden Klick haben willst in deiner Zielgruppe, die ist völlig egal, was du bezahlst, dann ist es die richtige Strategie.
Genau, weil wenn du dann irgendwie auf Position 1 nicht kommst, dann tut er dich auf 2. Also das ist nicht so wie, ich will immer auf Position 1 sein, ich will einfach immer die meisten Klicks haben. Und wenn ich dann nicht auf Position 1 sein kann, dann gib mir die nächstbeste und dann wieder die nächstbeste, falls das nicht klappt. Und gib mir einfach immer das Beste. Das wäre Klicks optimieren und das hat irgendwie nicht ganz funktioniert.
Ja. Genau, und was auch neu dazugekommen ist, und ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, ich habe es nicht reproduzieren oder ich habe es nicht auswählen können, und zwar, dass man in YouTube-Ads jetzt Lead-Formulare integrieren kann. Bei Display wird das jetzt übrigens auch veröffentlicht, noch bis Ende des Jahres. Da könnte es vielleicht interessant werden. Hast du das schon mal hingekriegt?
Ja, nee, also im Kontext von YouTube habe ich noch nichts damit ausprobiert.
Ja, also ich wollte es ausprobieren für diese Folge, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe Conversion Leads gemacht, dann Video Benutzer definiert, hab's nicht hingekriegt, weiß nicht, wo das versteckt ist.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal Analytics 4.0 kurz angeguckt. Ist auf jeden Fall krass, sieht auf jeden Fall irgendwie besser aus. Ist grundlegend überarbeitet. Das ist auch noch natürlich News im Ads-Bereich. Analytics 4.0. Muss man jetzt alles umstellen, ist natürlich so die erste Frage. Also es gibt neues Analytics. Die Properties sehen anders aus. Also es sieht grundlegend anders aus. Und das Ding ist natürlich witzig, weil ich habe ja gerade vor einem Jahr oder so einen Kurs gemacht, ungefähr vor einem Jahr, 2019 war das, habe ich Anfang 2020 fertig gemacht, Analytics Fortgeschrittene und Beginner, 2 Kurse. Und da siehst du, wie gebeutelt wir manchmal sind durch solche Umstellungen. Die kann ich natürlich komplett nochmal machen. Also auf websitepiloten.de, ne? Und ja, da sieht man wieder, wie wichtig es für uns ist, als Kursanbieter gar nicht mehr einzelne Kurse so zu verkaufen, weil die sind nach einem Jahr dann, bam, wird uns das Genick gebrochen, bevor wir überhaupt angefangen haben mit der fetten Promo. Deswegen gehen wir immer mehr auf unsere Mitgliedschaft. Ganz kurz Werbung hier an der Stelle. Schau dir das mal an, da haben wir auch einen Black Friday Deal. Nee, Black Friday darf man nicht sagen, Blackbox-Deal. Also, habe ich gerade nicht gesagt, brauchen wir nicht
Black Week,
ja. Ja. Ich habe schon gesagt, lass uns Purple Week nennen oder so. Genau, unser Blackbox-Deal. Und schau dir das einfach mal an. Also, wir haben super viel zum Thema Analytics und ich beschäftige mich auch gerade viel mit Analytics 4.0. Da geht es viel in Richtung Artificial Intelligence. Ob sich das jetzt schon so lohnt momentan, ist ein bisschen fraglich. Vor allen Dingen ist das Wichtige, dass halt Google komplett von Third-Party-Cookies weggeht. Bei allem, was Google eigentlich so tut. Google hat jetzt erstmal angekündigt vor 2 Monaten, dass es diesen Consent-Mode gibt. Ne? Falls jemand nicht Third-Party-Cookies aktiviert, wie dann getrackt wird, da gibt es jetzt diesen Consent-Mode. Das ist auch nochmal wichtig, als wichtiges Wort für dich vielleicht, wenn du dich damit beschäftigst. Aber was halt krass ist, dass Google halt komplett eigentlich auf serverseitiges Tracking umsteigt auch. Da gibt es ein super geiles Video von Julian Jünemann, das will ich mir mal anschauen, das ist zwar auf Englisch. Gib mal einen Julian Jünemann auf YouTube und dann Server-Side-Tracking zum Beispiel. Warte mal, ich guck mal, ob ich es da finde, wie es heißt. Das hat er vor 4 Tagen gestreamt, war ein Livestream. What is Server-Side-Tracking in Google Tag Manager? So heißt es. What is Server-Side-Tracking in Google Tag Manager? Können wir hier auch verlinken, er erklärt es eigentlich ziemlich gut, was dabei passiert. Also, was die Tracking-Welt angeht, passiert gerade immens viel. Und meine Empfehlung ist aber, dass man Analytics 4.0 auch mal komplett ausprobiert, weil man kann auf seiner Website zusätzliches Tracking auch implementieren. Und auch dieses Server-Side-Tracking kann man auch ausprobieren. Das ist momentan noch ein bisschen teuer, muss ich sagen. Weil du musst einen eigenen Server sozusagen dafür auch noch benutzen und der kommt momentan aus der Google Cloud und da bezahlst du um die $100 dann im Monat. Es kommt aber auf die Zugriffszahlen an, also kann auch weniger oder mehr sein. Und ja, Server-Side-Tracking sollte man testen. Analytics 4.0 kann man zusätzlich auf der Website implementieren, also neben dem Universal Analytics. Und im Analytics 4.0 sind auch noch nicht alle Metriken und Daten, wie man sie so haben will. Das ist jetzt erst von der Beta sozusagen in die Working Version gerutscht. Aber es ist noch nicht so umfangreich wie Universal Analytics. Deswegen lohnt es sich, beides zu benutzen und beides über den Tag Manager zu implementieren. Und sogar bei dem Tag Manager gibt es auch noch mal News. Da gibt es jetzt komplett grundlegend überarbeiteten Vorschau-Modus. Da haben wir nicht alle eine positive Meinung drüber, weil es ein bisschen Umgewöhnung ist. Aber ich glaube, wenn wir uns da umgewöhnt haben, dann ist er sogar besser. Weil der ist sozusagen unterseitenunabhängig. Du machst einen Vorschau-Modus auf im Tag Manager und kannst dann auf einer Seite, auf einem extra Browser-Tab, eine Session debuggen, sozusagen. Und das ist viel mächtiger als das, was es halt vorher gab. Weiter will ich hier gar nicht so unbedingt drauf eingehen, ist auf jeden Fall ganz cool. Es hat noch einige andere Vorteile und es heißt, und da kommt jetzt die große Confusion, weil eigentlich ist es nur so eine Erweiterung des Tag Assistants. Er heißt Tag Assistant Debugger. Warte, Tag Assistant. Ja, da geht's jetzt los. Also er heißt genauso wie das Browser-Plugin. Und im Wesentlichen ist es auch eine Erweiterung des Browser-Plugins, Tag Assistant. Konntest du folgen, Stefan? Nee, ne?
Naja, ich bin irgendwann, so, bin ich glaube ich so ausge, wie nennt man das? Ausge.
Sorry, man.
Sorry. Du, wie wisst, was ich meine.
Ja.
Aber das liegt aber auch daran, dass ich selber den Tag Manager noch nie benutzt habe und nicht benutze.
Krass. Ja, das ist halt wichtiger für so E-Commerce-Seiten, die viele Tags haben, die Pinterest-Tracking machen, Twitter-Tracking, LinkedIn-Tracking. So viele verschiedene Plattformen und die kann man halt im Tag-Manager vereinen. Und wenn ich jetzt nur ein Google Analytics implementiere, dann muss man nicht immer den Tag-Manager nehmen.
Als ich bei Friendscout war, hatten wir eine Person, die voll fest angestellt, praktisch nur für Tracking zuständig war.
Ja, ist also, sinnvoll. Ja,
wir hatten, da gibt's ja auch verschiedene große Anbieter, Omniture und sowas, ja, also es wird sehr, sehr, sehr komplex, Analytics, Omniture, Tag Manager, ich habe immer das Thema irgendwie abgeschoben, für mich war das immer, ich meine, ich musste mich irgendwann dann selber so rudimentär damit beschäftigen, vor allem auch für eigene Seiten. Aber so richtig tief im Thema Tracking bin ich nie eingestiegen, weil das kann extrem komplex werden, wie du wahrscheinlich selber weißt. Und man muss auch nicht alles können, finde ich.
Nee, muss man nicht. Nee, muss man nicht. Ich habe jetzt nochmal hier nach dem Namen geguckt. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig jetzt von der Namensgebung her mit dem Tag Assistant, weil es in einem eigenen Browserfenster ist und es soll halt diese Erweiterung sein. Naja, gut, da können wir auf jeden Fall auch nochmal in den zukünftigen Update-Folgen ein bisschen mehr drüber berichten. Ist auf jeden Fall deutlich übersichtlicher geworden und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also wir haben Google Analytics 4.0 neu, Google Tag Manager ist neu, was eigentlich nicht neu, WhatsApp hat jetzt den Shopping-Katalog. Ey, es gibt im Merchant Center gibt's jetzt auch News, ey. Also Merchant Center hast du ja nicht so viel mit zu tun, Stefan, ne? Aber im Merchant Center verwaltet man ja die Produkte für verschiedenste, nicht nur für Google Ads, aber für verschiedenste Marktplätze sozusagen, auf die man die Produkte sozusagen bringen kann, die man im Online-Shop hat. Und da gibt's jetzt einen neuen Berichtseditor, den man sich besser zusammenklicken kann, wo man sich eben die Produktleistung anschauen kann. Probier das mal aus, unter Leistung meine Berichte im Google Merchant Center. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, da kann man jetzt ewig hier drüber reden, aber ihr könnt es euch vorstellen, man hat einfach coolere Berichte, ne?
Ja, ich habe noch eine SEO-News, das ist ja eher so meine Ecke. Der Algorithmus von Google hat ja in erster Linie seit einiger Zeit auf die mobilen Daten als Ranking-Faktor zurückgegriffen. Das heißt, wenn deine Webseite grundsätzlich bewertet wurde, wurde erstmal die mobile Seite praktisch angeschaut, der Quellcode und alles. Und ab nächsten Jahr, ich glaube Anfang nächstes Jahr, ist es so, dass komplett die Desktop-Bewertung wegfällt im Google-Algorithmus. Das heißt, sie schauen sich ausschließlich dein Mobile-Code und deine Mobile-Webseite an. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant, weil jetzt ist wirklich der Zeitpunkt da, wo man das nicht mehr ignorieren kann. Ich sehe es auch oft noch, wenn ich zum Beispiel bei Kunden bin, dass wir uns Webseiten anschauen. Und man sollte sich eigentlich die Mobile-Variante der Webseite anschauen. Nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, sondern eben auch aus Conversion- und Usability-Gesichtspunkten.
Ich finde halt witzig, dass es ein bisschen branchenabhängig ist. Es gibt schon noch Websites, die 70-80% Desktop-Traffic haben. Deswegen finde ich den Schritt jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar.
Ja, ich muss auch sagen, das ist ein bisschen radikal, aber es ist das, was sie jetzt gemacht haben. Und wie gesagt, selbst wenn wenn ihr halt weiterhin oder wenn ihr bei Google ranken wollt, müsst ihr die SEO-Mobile-Seiten
optimieren. Dann sieht man halt so ein bisschen, dass sie halt an sich denken und an den Großteil der User, die eben auf dem Mobiltelefon sind. Und das zulasten von denen, sag ich mal, da ist halt Google ziemlich egal, was mit denen ist, die auf dem Desktop gut ranken müssen, weil sie eben B2B und nur Desktop sind, so, ne? Also bestimmte B2B-Branchen, jetzt nicht alle B2B-Branchen. Ich denke, da geht auch viel in Richtung Mobile. Aber ja, ist natürlich ein harter Schlag, ne? Also ist schon heftig. Auf jeden Fall, ja.
Wie sich das jetzt wirklich dann in den Ergebnissen zeigen wird, wird man sehen. Aber das ist auf jeden Fall, was sie angekündigt haben.
Ey, mir ist gerade noch eine Sache, habe ich hier auf meiner Liste, die habe ich noch nicht gesagt, die bin ich eben so ein bisschen übergangen. Und zwar, Google baut immer mehr die Shopping-Plattform aus. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon die News so, dass bei Google inzwischen auch Ergebnisse in Google Shopping gelistet werden, die eben gar nicht bezahlt werden. Also organische Ergebnisse sozusagen in Google Shopping, was ja cool ist. Ne? So. Ja. Dadurch wird Google Shopping interessanter, weil man kann nicht mehr sagen, oh ja, nur noch alles Ads und so. Nee, es gibt dann auch wirklich von Shops, da wird es dann gezogen und mit ergänzt sozusagen. Ne? So, und jetzt kommt's aber, es gibt neue Filter, die werden aber gerade in den USA getestet. Das habe ich im AdSeed-Blog noch gefunden. Ich bin ja, die sind übrigens in Leipzig. Irgendwann muss ich nochmal Kontakt richtig zu denen aufnehmen. Ey, die sind geil, was sie leisten. Die haben nämlich so eine SEA-News-Sektion auf der Seite und Social Ads News. Ich finde es mega interessant, was sie da alles haben. Und da habe ich heute Morgen nochmal gelesen, dass sie in den USA testen, dass man dort so auch Preisvergleiche und Preis-Alerts sich einstellen kann. Das ist natürlich geil. Also, dass man sozusagen, wenn man ein bestimmtes Produkt, ne, wahrscheinlich wird das dann über GTIN oder hier die IAN, ne, wie heißt sie? IAN? Ich weiß gerade nicht. Und die GTIN, ja, genau, dass die beiden, über diese beiden Kennzahlen sozusagen Produkte verglichen werden können, dann kannst du sagen, ey, zu diesem Produkt will ich einen Preis-Alert. Das heißt, wenn du mit Gmail angemeldet hast, klickst du drauf, sagst, benachrichtige mich, wenn es unter den und den Preis kommt, und dann wird man halt benachrichtigt. Das heißt, es wird deutlich attraktiver auch für den Nutzer, Google Shopping, durch solche Filter, ne? Also ein bisschen so, ey, die Flugsuche von Google ist ja auch völlig krank geworden, ne? Also, wahrscheinlich arbeiten sie nicht mehr so aktiv da dran seit Corona, aber davor, ich fand es heftig, auch letztes Jahr gibt es da einen Flug zum Beispiel, Dresden-Edinburgh hatte ich da immer, oder Berlin, von Berlin bin ich geflogen, Berlin-Edinburgh, das war so im Dezember, da hatte ich dann echt so ein Alert, da diese Flugsuche, dann gehst du auf Flüge suchen und dann stellst du deine Filter ein und dann sagst, okay, jetzt Preise beobachten. Super geil. Und kriegst du jeden Tag so eine Preisgrafik und so Preise zugeschickt. So. Also es gab noch nie, meines Erachtens nach, eine bessere Flugsuche. Alles andere auf anderen Websites hat immer ewig in einer Datenaggregation gedauert und so. Also ich finde das schon ganz schön geil. Also die Flugsuche. Und wenn Google Shopping dann auch so wird, dann wird es vielleicht noch mal 1-2 Jahre dauern, aber irgendwann, vielleicht auch 3, wird es super aktiv genutzt, meines Erachtens nach, von Nutzern. Aktiver als jetzt. Mhm. Aber jetzt gehen ja immer noch viele auch so zu Idealo und haben so ihre Vergleichsseiten.
Ich wollte gerade sagen, ja? Das ist ja von Idealo das Feature, weil diese Preis-Check haben die ja etabliert.
Ja, sorry, aber genau das macht Google jetzt auch. Also, da wissen wir, was halt
ja,
passiert.
Ja gut, die wollen natürlich langfristig den Mittelmann ausschalten. Den haben sie ja, wie gesagt, bei Flugreisen schon intensiv gestartet. Und in diese Richtung wird es ja immer weitergehen.
Ist ja auch ganz ehrlich für mich als Nutzer gar nicht so schlecht, weil ich davon ausgehe, dass Google mehr Daten hat. Aber ob das, ja, also.
Es gibt ja ganz viele Geschäftsmodelle, zum Beispiel ganz viele Affiliate-Modelle, die eigentlich Google selber abdecken könnte. Das sage ich ja selber als Affiliate, ist das ja ganz klar. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt suchst und du gibst Preisvergleich ein, dann gibt es viele Preisvergleichsseiten. Aber Google könnte dir den Preisvergleich auch anbieten mit dem Preischecker über ihre Shopping-Integration oder Gutscheinseiten. Die könnten auch selber das Webcrawl nach Gucci, weißt du, was ich meine? Es gibt viele Geschäftsmodelle
absolut,
in dem Bereich, die selber, und die gehen jetzt halt erstmal auf die größten, weißt du, Versicherungen, Finanzen und Flüge und Hotels und sowas, aber auf Dauer werden die das sich alles einvernehmen, sage ich.
Ja, smart, auf jeden Fall smart. Vor allen Dingen, weil sie ja viel mehr Daten wahrscheinlich haben und weil die Leute, die Shop-Betreiber, die geben ja die Daten viel bereitwilliger dort ein, weil sie sie auch für Google Ads sowieso bereitstellen wollen.
Ja, dann geben sie halt
dann geben sie immer die aktuellen Daten durch einen Feed ein, sozusagen. Also werden über einen Feed immer aus dem Shop direkt übermittelt. Und da haben sie ja viel mehr Online-Shops dann am Start als beispielsweise Idealo oder andere Plattformen.
Ja, du musst da halt einen USP oder eine Brand jetzt aufbauen, glaube ich, auf lange Sicht, weil irgendwann werden die halt ihre eigenen Produkte dort platzieren in dem ganzen Bereich.
Absolut, ja. Ja, dann haben wir, also ich habe jetzt nicht viel mehr News. Ich hatte auf jeden Fall noch, das wollte ich dir nochmal unbedingt erzählen, wir hatten im Google Ads auch einen fiesen Fehler, was Conversions betrifft. Was Conversions betrifft, haben wir eh immer viele Anomalien, muss ich sagen, gerade so im Google Ads jetzt auch momentan. Das wollte ich dir unbedingt noch erzählen, weil das ist für mich so ein bisschen News. Und zwar haben wir eine Conversion-Art eingerichtet, sagen wir mal, die heißt Demo anfordern, ne, bei einem Kunden. So, Software-Demo anfordern, ne. So, und dann haben wir diese Conversions getrackt, ne, über Monate und so. Und jetzt haben wir eine Kampagne und da gucke ich neulich rein und sage so zum Kollegen so, hey, zu Paul war das. Ich so, Paul, guck mal da drauf, guck mal, da sind gar keine Conversions, die auf die Brand-Campaign getrackt werden. Das geht doch gar nicht so, ne. So über einen Zeitraum von 3-4 Wochen, ne. Dann gucken wir so, diese Brand Campaign muss Demo-Anforderungen triggern. Muss. Mhm. So, und dann haben wir uns die Demo anfordern, diese Conversion debuggt über, ey, wir haben da mehrere Stunden dran gesessen. Und dann haben wir dann irgendwann auch gesehen, halt relativ fix, dass wenn du auf die Anzeigengruppen gegangen bist für diese Brand Campaign und dann bist du auf Segment gegangen. Du hast dir dann zum Beispiel die Anzeigen anzeigen lassen oder die Anzeigengruppen und genau, Anzeigengruppen geht ja, ne? Kannst du in der Übersicht dir angucken, war dann nur eine Brand, ne? Dann gehst du auf Segment und dann Conversion-Aktion. Und da haben wir gesehen, Alter, da sind Conversions. Das war nur in der Übersicht, dass die da nicht angezeigt werden, einfach für die Conversion. Und da habe ich zu ihm gesagt, zu Paul, so, ich so, Paul, guck mal, wir haben diese Conversion-Aktion eingerichtet, ne, unter Conversions im Google Ads. Und dann haben die was umgestellt mit der Übersicht. Und ich wette, da haben die einfach was falsch verknüpft. So, da bin ich nach ein paar Stunden drauf gekommen und habe gesagt, Paul, wir nennen das jetzt mal einfach nur um. Und du musst jetzt so verstehen, du gehst in die Kampagne, gehst in die Übersicht und denkst, Alter, die Kampagne läuft nicht gut, da sind keine Conversions getrackt. Stell dir das mal vor, du stellst das ab. So, ich habe das dann Demo anfordern neu genannt und dann bin ich zurück in die Übersicht gegangen und dann waren alle Daten auf einmal da. So, und ich habe auch in dieser Liste gesehen mit den Conversions, dass das vorher halt Demo anfordern hieß und dann hieß es Demo anfordern neu und es war in der gleichen Position, also es war wirklich, wir hatten vorher nichts Falsches gewählt, es war einfach nur zu einem falschen Datenwert, sag ich mal, zu den falschen Daten, wie so ein Datenbankfehler, ne, war es einfach falsch verknüpft. Und dann durch die Umbenennung wurde diese Verknüpfung aktualisiert und ich hatte dann auf einmal die Conversion-Daten dort. Und das war so krass und das wollte ich dir einfach erzählen, weil es passiert. Und ich sag mir manchmal so, was ich richtig krass fand, so, das habe ich noch abends mit ins Bett gegangen, so diesen Gedanken. Wenn Google Ads im Frontend solche Fehler macht, Alter, was passiert dann im Backend? Gar nicht das geil. Stimmt. Überhaupt nicht Gott, geil. Aber diesen Fehler hatten wir. Wie trivial und dumm ist dieser Fehler?
Okay, das ist gut zu wissen, ey, wenn mal irgendwas ist, dann kann man sich ja stundenlang beschäftigen, wenn man den Fehler nicht kennt, einfach das mal aktualisieren, das Neues rein.
Ja, das wollte ich dir unbedingt erzählen, als News auch hier, weil, guck mal, wir haben eben darüber geredet, alle möglichen Dienste stellen irgendwelche Dinge um, auch Google Ads stellt irgendwelche Dinge um, wie zum Beispiel hier, wir haben jetzt im Google Analytics Conversion Insights, da sind wir nämlich bei so einem relevanten Thema dazu. Da gibt's auf einmal eine neue Ansicht, Conversion Insights im Analytics. So, geil. Um es Kunden einfacher zu machen, Informationen zu bekommen. So, jetzt ist das Problem, wenn es solche neuen Ansichten gibt, dann entstehen Fehler und ihr müsst eure Daten immer und immer wieder hinterfragen, ob die richtig getrackt werden und nicht nur das, ob die richtig angezeigt werden oder ob es vielleicht sogar mal in so einem Tool wie Analytics oder Google Ads auch Fehler gibt. Gibt es nämlich. Weil niemand, wo gearbeitet, fallen Späne, ne? Also fallen Späne. Es gibt immer Fehler, egal welcher Dienst das anbietet, ob das Google ist, Facebook ist, ne? Mit WhatsApp-Katalogen und so, wenn du irgendwo bei diesen Diensten mal Fehler findest, es gibt dort Fehler, es liegt nicht immer nur an dir. Und das muss man natürlich auch in seinem Debugging von Tracking und von Anzeigenschaltung immer wieder beachten. Es gibt Fehler. So. Und mit denen muss man arbeiten. Und da muss man immer wieder hinterfragen. Also das ist schon ziemlich krass, finde ich. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir Google Ads für den Kunden abschalten. Im Gegenteil, Google Ads läuft sehr, sehr gut für den Kunden. Aber zum Beispiel gerade mit neuen Ansichten wie die Übersicht bei Google Ads muss man deswegen vorsichtig umgehen und immer gucken, passen diese Daten auch zu dem, was wir im Shop sehen? Ne? Mm. Passt das zu dem, was Google Analytics sagt? Und ist da vielleicht mal irgendwas auch falsch angezeigt oder so? Ne?
Ja, ich sag ja, Tracking ist ein Thema, kannst dich stundenlang beschäftigen, ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Deswegen bewundere ich auch zum Beispiel, oder deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch so, hast du mal den Kanal von Julian Hünemann gesehen? Ja, kennst du, ne? Habe ich ja vorhin auch gesagt, ja, hier, dass man das Video von dem guckt. Der hat 130.000 Follower international, der ist in Berlin, ne? Ich habe auch schon mal hier in dem Podcast eine Folge mit ihm gemacht. Aber guck mal, 130.000 Follower hat er und er redet nur über Tracking. Das ist so absurd geil. Das ist total krass. Also da sieht man, wie Spezialisierung wichtig sein kann. Und ich finde es total cool, weil er hat halt das immer stimmt. So die deepest News auf dem Thema. Also ich folge ihm und schaue jedes seiner Videos.
Ja. Mhm. Jo.
Genau.
Sehr gut.
Absolut. Ja, das waren noch meine News. Damit bin ich fertig.
Ich glaube, dann sind wir heute durch mit den News.
Ja, war wieder schön. Stefan,
bleib gesund. Gemacht. Ich glaube, ich hab festgestellt, dass das neue Ciao, glaube ich, wird jetzt durch 2020. Sagt man nicht mehr Tschüss oder Wiedersehen, sondern man sagt, bleib gesund.
Ja, Stefan, bleib gesund. Und bleib alle, gesund, die hier zugehört haben, bleib gesund. Ach so, und wir können auch echt mal wieder sagen, lass uns doch mal eine Bewertung da auf iTunes. Ich weiß nicht mehr, ob iTunes so die aktuellste, beste Podcast-Plattform ist, wo man Podcasts hört. Ihr könnt ja gerne mal eine iTunes-Bewertung dalassen und sagen, wo ihr den Podcast hört. Ich sehe auf jeden Fall, dass auch viele bei Spotify hören und so, ne? Und viele, ja,
genau.
Also es ist sehr fragmentiert, deswegen eigentlich iTunes-Bewertungen. Vielleicht solltet ihr sie euch auch schenken. Also bleibt gesund.